Hallo und schön, dass Sie bei Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis reinhören. Das hier ist die letzte Episode unserer dreiteiligen Serie zum Thema Bullying. Im Interview mit Klaus-Werner Heuschen, Kinder- und Jugendpsychiater aus München, haben wir in Episode 1 und 2 bereits unterschiedliche Facetten des Themas beleuchtet. Falls Sie diese beiden Folgen noch nicht gehört haben, macht es auf jeden Fall Sinn, diese zunächst anzuhören. Noch eine kurze Triggerwarnung. Klaus-Werner Heuschen schildert Fälle, die sehr bewegend sind und für Menschen, die sensibel darauf reagieren, verstörend wirken können. Also, wer hier um die eigene Sensibilität weiß, im Kontext von Gewalt bei Kindern und Jugendlichen, bei suizidalen Gedanken, hört diese Folge besser nicht. Wir legen nun los mit der dritten Episode und blicken auf die Täterseite und schauen, was Konsequenzen und Sanktionen für diese bedeuten.
Wenn wir auf die Täterseite gucken und wir davon ausgehen, dass sie dann tatsächlich auch sanktioniert werden, dann ist diese Bestrafung natürlich erstmal eine der psychosozialen Folgen, damit einhergehend manchmal auch die Ächtung innerhalb der Klasse. Damit einhergehend, wenn ich negatives Feedback kriege, natürlich ein erhöhtes Risiko für Delinquenz und auch Probleme später in partnerschaftlichen Beziehungen und für die Familie natürlich Sorge um das Kind. Was ich häufig höre, ist, dass falsche Verdächtigungen gegen die Familie gerichtet werden, wenn die Kinder auffällig werden, dass dann 8a-Meldungen gegen die Familie, also so Gefährdungsmeldungen des Kindes, wo es gegen die Familie gerichtet werden, weil man auf dem einen Auge blind ist und leider nicht sieht, dass diese Bullying-Prozesse in der Schule zuzuordnen sind. Konflikte zu Hause ergeben sich, Konflikte mit der Schule. Ne? Wenn ich mich anfange zu wehren, dann sind die Lehrer erstmal angepisst, wenn ich das jetzt mal so ganz sprachlich formulieren darf. Weil es Mühe macht und man sich auch ertappt fühlt, vielleicht nicht genau genug hingeguckt zu haben. Und natürlich, juristisch ist auch eine Aufsichtspflichtverletzung immer zu diskutieren. Wenn immer im Pausenhof jemand in die andere Richtung guckt und vor dem Auge der Pausenaufsicht jemand zusammengeprügelt wird und das bemerkt keiner, dann ist eine Aufsichtspflichtverletzung natürlich zu diskutieren. Für die Klasse heißt das aber auch Störung des Unterrichts, Behinderung des sozialen Gefüges. Und für die Schule natürlich Störung des Unterrichtsablaufes, Verschlechterung des Schulklimas an sich. Ja, wenn jemand Angst hat, nicht mehr in die Schule kommen will. Und das schlägt schon Wellen natürlich. Okay. Ja, Konflikte zwischen den Lehrern, drohende Disziplinarverfahren. Auch deutlich ein Vertrauensverlust bei Schülern und Eltern. Und ich sehe das häufig, wenn dann Elternbeiräte eingeschaltet werden, dass dann sich die Fronten sehr rasch auftun und man gar nicht mehr zusammenfindet. Und natürlich die Schädigung des Rufs ist für Schulen ein ganz schwieriges Thema, weil das natürlich dann auch nach außen in den Gaus durchdringt und dann will keiner mehr sein Kind dahin schicken, wenn dort Menschen mit Messern bedroht werden oder manche bringen sich auch um, also pro Jahr im Moment ungefähr 2, denke ich mal, die wir haben als Suizide in den Klassen und Schulen in München und Umgebung so grob. Das ist zu viel eigentlich. Ne? Und da muss man immer genau gucken, sind die einfach aus eigenen inneren psychischen Anteilen dann suizidal geworden oder gab es da auch solche Bullying-Prozesse vielleicht dahinter? Aber das ist im Nachgang immer ein bisschen schwierig festzustellen.
Lassen Sie uns mal, Sie haben es ja gerade auch schon getan, in Richtung Täter schauen. Jetzt ist man natürlich, wenn man das hört, man ist sofort empathisch mit den Opfern, man fühlt da mit und denkt, naja, Täter, die könnten was erleben. Also das ist ja auch, ich meine, das ist eine Diskussion, die wir ja eh immer haben. Jetzt sind diese Täter, die bei Ihnen in der Praxis sind, ja selber auch Kinder und Jugendliche. Sie haben mögliche unbedingt. Motive, haben wir darüber gesprochen. Genau, und die haben auch noch ein ganzes Leben vor sich. Was erleben Sie da und was können Sie da für Hilfestellungen geben den Kindern und Jugendlichen, dass die andere Strategien entwickeln können?
Vielleicht gucken wir uns an, was die Folgen wären, wenn wir nichts machen.
Ja.
Da gibt es von 2007 und 2010 so Studien, dass Soranda und Luke Condon haben dazu geforscht und man sieht, dass so ein erhöhtes Risiko auf Täterebene für dissoziale Persönlichkeit, Suchtstörungen, aber auch depressiv-ängstliche Symptome eben mit einhergeht mit der Täterschaft. Und wenn wir dann genauer gucken auf Täter zwischen 12 und 17 Jahren, dann zeigen die einen erhöhten Grad an Nikotinabusus, Alkoholkonsum und bei weiblichen Jugendlichen sogar Konsum härterer Drogen. Das heißt, wir müssen sehr genau hingucken. Wenn man das sich selber überlässt, dann verletzen wir, glaube ich, da auch unsere ärztliche und therapeutische Pflicht zu helfen, weil auch die natürlich keine fertigen Menschlein sind, die alles sehr bewusst entscheiden, sondern auch Teil eines Systems sind und in dem System Wege finden, sich auszudrücken in ihrer Not. So, und jetzt klar guckt man eher auf Schutz des Opfers, und das ist auch sehr wichtig, als auf Schutz des Täters, aber auch die Täter brauchen Hilfen. Mhm. Und das Problem ist, wenn die sehr empathieunfähig sind, was ja oft ein Teil ist, oder auch traumatisiert sind, dann muss man auch da erstmal Wege finden, sie für einen Prozess zu gewinnen. Also sie müssen sich einlassen wollen. Aber auch da kann ich natürlich, wenn ich jetzt auf diese Bully-Victim-Geschichte gucke, ne, wo ich vielleicht eine prädisponierende Grundstörungen wie ADS habe oder Autismus. Bei ADS ist es leichter, weil ich da auch Medikamente finden könnte. Bei Autismus ein bisschen schwieriger, da gibt's nichts. Mhm. Dann könnte ich denen sagen, also pass mal auf, wir behandeln jetzt mal dein ADS mit und schauen uns an, ob du dann nicht weniger impulsiv bist, ob du nicht einfach besser performst, ob deine Erfahrungen im häuslichen Bereich, wo es viel Konflikte gibt, viel Geschrei, viel Sanktionierung, ob die nicht einfach abnehmen und dadurch deine Notwendigkeit, sich so zu positionieren, gar nicht mehr gegeben ist. Und dann können wir natürlich schon auch schauen, ist dieser Rückzug in den depressiven Bereich, ist das irgendwie aufhaltbar? Mhm. Weil da am Rand der Gesellschaft oder der Gemeinschaft zu stehen, ist auch für die Täter wenig hilfreich, weil das eher das Fehlverhalten befeuert. Ne? So, das heißt, da würde man schon über Einzel- und Gruppentraining neben der medikamentösen Behandlung vielleicht auch über soziales Kompetenztraining oder Antiaggressionstraining nachdenken. Nur wir sind nicht gesegnet mit wahnsinnig vielen dieser Plätze. In München gibt es jetzt Antiaggressionstraining bei 2 Anbietern, Wartezeit 1 Jahr. Ja. Also wir reden über sehr rare Güter.
Was ich aber mitnehme, und das ist was ich ja in der Praxis zügiger umsetzen kann, ist, wenn ich eine Grunderkrankung, eine Grundstörung habe, wie ADHS, die jetzt ja dankenswerterweise gut behandelbar ist, macht es auch Sinn, ja, da mal drauf zu schauen, kann das eine Ursache sein, und gebe ich dem betroffenen Kind, dem betroffenen Jugendlichen Kompetenzen an die Hand durch eine saubere ADHS-Therapie, andere Mittel und Wege zu finden, statt sich dann über das Bullying auszudrücken. Also das ist schon ein möglicher Weg.
Genau, das wäre ein sehr wichtiger Weg. Und aber auch eben in den Systemen zu arbeiten. Und wir haben ja so verschiedene Mitschülerbereiche auch, wie die wirken. Mhm. Und auch da quasi die Täter nicht zu isolieren, sondern zu sagen, okay, ihr macht das ja nicht alleine, sondern ja, da gibt's Assistenten, das ist eine aktive Teilnahme am Bullying-Prozess, ne? Die sind der Handlanger von so einem Täter und machen das aber auch gerne, weil die dadurch ihre Position festigen in diesem Kontext. Wir haben die Verstärker, das sind so die Klaköre, ne? die applaudieren und stehen daneben und machen mal so ein bisschen Videos davon und stellen sie ins Netz oder sowas. Und dann haben wir die Raushalter, die wegschauen, nicht dagegen vorgehen, die einfach sich umdrehen und woanders spielen, obwohl sie gerade sehen, dass dieses Kind malträtiert wird. Und dann gibt es die Verteidiger, die man stärken müsste, weil die sind oft sehr machtlos. Ne? Das sind zwar Unterstützer des Opfers, Freunde zum Beispiel oder Leute, denen das Opfer leid tut. Und wenn die sich aber nicht mächtig genug fühlen, können sie gar nicht helfen. Also wenn wir da quasi sagen, du Täter bist nur einer, aber es gibt diese Gruppe auch. Mhm. Und da kann man auch Täter nochmal ein bisschen entlasten, wenn man mit ihnen in diese Richtung spricht und sagt, du bist zwar der Verursacher hier, aber ohne die anderen würdest du auch gar nicht so effektiv sein.
Ne? Die anderen auch mit in der Verantwortung nehmen und auch nicht unbedingt aus der Verantwortung lassen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Haben wir eigentlich eine belastbare Zahl, was die Prävalenz geschlechtsspezifisch angeht? Also sind das Phänomene sowohl Opfer- als auch Täterrichtung, die jetzt männlich oder weiblich, gibt es da Unterschiede?
Da gibt es im jüngeren Alter natürlich schon Unterschiede bezüglich der Prädisposition, was ADHS-Symptomatik zum Beispiel angeht. Die ist ja 3:1 verteilt natürlich. So ist der gängige Schlüssel, glaube ich, den wir im Moment noch so im Kopf haben. Und wenn ich da jetzt Richtung F90.1, also Sozialverhaltensstörung mit dabei denke, dann habe ich da sehr viel mehr Jungs im Fokus sozusagen und dementsprechend ist da auch die Wahrscheinlichkeit, Opfer oder Täter zu sein, höher. Aber wenn ich in die Adoleszenz, Jugendlichenalter und Erwachsenenalter reingehe, dann ist das nicht mehr ganz so erkennbar, weil natürlich jetzt diese aktiven Bullying-Handlungen sind bei beiden Geschlechtern vorhanden. Auch Cybermobbing ist etwas, was tatsächlich, ich habe x Sprachnachrichten gehört, die hier mitgeschnitten worden sind und mir dann hier vorgelegt werden, die von Mädels gegen andere Mädels gemacht worden sind, wo du wirklich vor Tränen zusammenbrichst, wenn du die hörst, weil die so boshaft sind und so vernichtend und dann in die Gruppe geschickt werden, dass man sich denkt, okay, also was ist bei diesem Menschen passiert, dass der sich so verhalten muss? Und das ist tatsächlich, glaube ich, da nicht geschlechtsspezifisch. Ja. Aber in den jüngeren Jahren kann man ganz klar sagen, man guckt wahrscheinlich mehr auf die Jungs, weil die nach außen klarer agieren.
Ja. Ne? Wir stellen fest, dass dieses Thema, ich meine, ein Thema wie ADHS ist in der Gesellschaft verankert, weil es betrifft natürlich Menschen, die in dieser Gesellschaft leben und das ist ja auch gut so. Und die Gesellschaft sieht sich dem in einer Form ausgesetzt, darf aber auch damit umgehen und wir schauen auf das Individuum, was betroffen ist, wie wir es unterstützen können. Und ich merke aber bei diesem Thema, was wir heute behandeln, wie sehr natürlich auch eine Gesellschaft involviert ist mit ihren verschiedenen Strukturen, eine Schule und wir sie auch nicht aus der Verantwortung entlassen dürfen und sie mit in die Verantwortung reinnehmen müssen. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich bin sehr dankbar, Werner Heuschen an dieser Stelle, dass Sie sich so engagieren. Was wäre Ihnen noch wichtig auf so einer Zielgeraden in unserer Folge vielleicht? Es gibt diesen Begriff der Take-Home-Message, obwohl der bei der Komplexität dieses Thema für mich schwierig zu fassen ist, ob es den überhaupt gibt. Aber gäbe es da was, was Sie sagen würden an KollegInnen oder vielleicht auch an Betroffene, die uns zuhören, die so einen Eindruck haben, noch so mitzugeben?
Aus der Erfahrung heraus ist es wirklich wichtig, gut abzugrenzen zwischen Bullying und anderen sozialen Interaktionsproblemen. Nicht sich vor den Karren spannen lassen von aufgeregten Eltern und alles gleich als Bullying zu bezeichnen, was vielleicht gar keins ist. Nur so als Beispiel, soziale Zurückweisungen, Konflikte auf Augenhöhe, Konflikte zwischen Gruppen, Toben, Spiele, gelegentliches Necken, was dann auch mal eskaliert, weil die halt alle aufgeregt sind, ne? Oder Belästigungen und Bedrängungen. Das alles ist nicht Bullying. Und wenn man dann da genau hinschaut und die Kriterien, die wir ganz am Anfang angeschaut haben, A bis D, tatsächlich ansetzt, dann kann man den Eltern auch schon mal helfen zu sagen, was gucken wir an und müssen wir jetzt etwas tun oder sprechen Sie doch nochmal mit Ihrem Kind alleine und gucken mal, warum es denn immer in diese 1:1 Konflikte gerät. Okay, so, das ist der erste Punkt. Also saubere Differenzierung zwischen Bullying und Nicht-Bullying. Und wenn wir dann aber auf Bullying uns einigen und darauf stoßen, dann keine Zeit verlieren, tatsächlich sofort zu intervenieren. Das ist wirklich wichtig. Uns läuft die Zeit sehr rasch davon. Und da sich auch nicht scheuen, wirklich klar zu positionieren und zu sagen, was können wir hier therapeutisch oder medikamentös als Grundbedingungen noch korrigieren und wo müssen wir aber die Systeme aktivieren und auch nicht jemanden quasi davonkommen lassen mit der Aussage, ja, das gucken wir uns mal nochmal 3 Monate an. Nein, das guckt man sich nicht nochmal 3 Monate an, sondern dann wird wirklich interveniert, notfalls auch deutlicher.
Vielen, vielen Dank. Ich habe immer noch, ja, bin immer noch sehr emotional berührt von den Geschichten, die Sie erzählt haben und bin sehr froh, dass ich im Podcast mit Menschen wie mit Ihnen sprechen darf, die mit so einem Engagement sich hier kümmern und den Finger drauf halten und, wie Sie es gerade gesagt haben, notfalls auch sehr deutlich werden können im Interesse der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Dank für Ihre Zeit.
Ich danke auch für die Gelegenheit, dieses wichtige Thema weiterzutragen, weil das, glaube ich, uns alle betrifft, nur nicht immer genau in dem Bewusstsein von uns allen oder der Gesellschaft angekommen ist. Aber ein Viertel der Gesellschaft ist natürlich auch eine große Gruppe und da sollten wir unbedingt hingucken. Dankeschön.
Mit diesem Appell endet die dritte und letzte Episode des Gesprächs mit Klaus-Werner Heuschen. Ich hoffe, Sie können für sich einiges aus der Folge mitnehmen und ich freue mich, wenn Sie auch in die nächste Folge Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis reinhören. Unser Thema dann sind somatische Begleiterkrankungen bei ADHS. Machen Sie es gut und danke für Ihr Ohr.